Der Politikgeflüster-Podcast.
Die Rechtsparteien wollen das Gegenteil. Brüssel soll wieder mehr Macht abgeben. Aber wie viel genau, das ist offen. Vor allem in den osteuropäischen Staaten wie Ungarn und Polen sind die Zustimmungsraten zur EU in der Bevölkerung groß. Gleichzeitig leben die Rechtsparteien von Angriffen auf die Brüsseler Eliten. Unser Ziel ist die Zerstörung dieser EU, sagte Marine Le Pen noch vor einiger Zeit. Wir wollen sie an Haupt und Gliedern reformieren, aber nicht zerstören, sagt der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen. Die Formel, auf die sich alle einigen, ist das Europa der Nationen.
An der Südgrenze Ungarns sieht es aus wie im Kalten Krieg. Ein doppelter Zaun zur Abwehr von Migranten. Wer dennoch durchkommt, landet in einer Transitzone in abgeschotteten Containern. Besucher sind hier unerwünscht.
Filmen Sie mich nicht, das verletzt meine Persönlichkeitsrechte.
Elektrozäune, Wärmebildkameras, Flutlichter. Ungarn schreckt ab. Die Bauern, deren Hof nur wenige Meter vom Zaun entfernt steht, sind eigentlich ganz glücklich über das neue Hindernis für Flüchtlinge.
Wir haben immer einen Schreck bekommen, wenn sie nachts bei uns an die Scheibe klopften. Jetzt kommt hier keiner mehr vorbei. Man sieht auch niemanden mehr.
Eine Produktion des Ernst-Haeckel-Gymnasiums.
Wenn ich eine Faschistin wäre, dann würde ich das sagen. Aber ich bin keine Faschistin, sagt Giorgia Meloni.
Ja gut, wenn sie das sagt. Ich meine, Faschisten sind ja sehr ehrliche Menschen, hört man. Wobei, müssen wir dazu sagen, die Fratellis gelten offiziell als Postfaschisten. Das ist bestimmt viel besser, meine Damen und Herren. Jedes Land, das sollten wir respektieren, hat seine eigenen Bräuche. Und in Italien waren die Faschisten halt immer ziemlich gut integriert. Die Urenkelin von Benito Mussolini saß bis 2019 im Europaparlament. Das hat Hitlers Enkel nie geschafft. Ja, weil der Führer zum Glück nur einen Hoden hatte und keine Kinder. Ich meine, klar, wenn man sich die Wahlveranstaltung der Fratelli genau anguckt, sieht man da schon den einen oder anderen römischen Gruß. Oder, ja, vielleicht verstehe ich es auch falsch, ne? 5 Ramazzotti bitte! Oder so, kann ja sein. Was würde eine Ministerpräsidentin Meloni für Europa bedeuten? Sie hat der Europäischen Union bereits ausrichten lassen, der Spaß sei vorbei, Zitat Ende. Ich wusste gar nicht, dass der angefangen hat. Welcher Spaß?
Ich möchte ein Europa, in dem Brüssel nicht Dinge tut, die Rom besser kann, sondern ich möchte, dass Brüssel tut, was Rom alleine nicht kann.
Ja, wenn man über die Europäische Union spricht, und das haben wir in den letzten Sommerfolgen, glaube ich, gemerkt, egal ob es um den Aufbau der EU ging, ob es um Klimapolitik ging oder um Migration, dann kam man an einem Problem nicht vorbei. Das Problem des Rechtspopulismus und der Dominanz, würde ich nicht sagen, aber der aufsteigenden Bedeutung von rechten Parteien in Europa. Und ich hoffe, das Intro hat so ein bisschen diese Melange aufgemacht. Der erste Clip war zugegebenermaßen schon ein paar Jahre alt. Oh, wunderbar, jetzt kam noch ein Buzzer hinterher. Schon ein paar Jährchen alt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist so ein bisschen klar geworden, wir haben in Europa ein Problem. Egal, ob man Richtung Österreich schaut, Italien schaut, ob man in Frankreich Angst hat vor der nächsten Wahl, ob man nach Schweden schaut, Niederlande, wo man hingucken möchte. Alleine Deutschland ist ja da auch von größerer Bedeutung. Insofern wollen wir heute in der letzten Folge unserer Sommerreihe den Blick darauf werfen, wie und welche Rolle hat der Rechtspopulismus in Europa? Ja, was ist das eigentlich? Und vor allen Dingen die altbekannte Frage, wie kann man damit entsprechend umgehen und welche Antworten findet man darauf? Und genau das ist das Ziel unserer letzten Folge dieser Sommerreihe. Und schön, dass ihr dabei seid. Und wie es so ein bisschen Tradition ist, Tradition seit Folge 2, naja, Tradition ist dahingestellt, würde ich mit dieser Anfangsfrage starten, die wir immer begonnen haben, um erstmal unsere Gruppe heute vorzustellen. Nämlich die Frage, wenn wir an Rechtspopulismus oder rechte Parteien in Europa denken, welches Lied, welches Bild, welches Symbol, welche Assoziation, kann man auch ganz einfach sagen, hättet ihr dazu? Und ich würde mit HK wieder beginnen. Niklas.
Oh, also ich muss ehrlich sagen, ich habe gar kein Lied oder Bild vor Augen. Ich würde es tatsächlich abtreten erstmal und mich dann vielleicht gleich nochmal äußern.
Dann wollen wir hoffen, dass LB mehr Ideen hat. LB, hast du eine Idee?
Ich habe tatsächlich eine, wo ich das auch im Intro vorkommt. Also Viktor Orban, es gibt so ein schönes Bild, das hatte mal die Tagesschau bei einem ihrer Beiträge. Das ist ein Viktor Orban, der wie so ein kleines Kind ein bisschen traurig auf den Boden schaut und vor ihm steht Macron und hat den Zeigefinger erhoben. Das wirkt so, als ob ein Vater gerade sein Kind sagen würde: Na, 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 du darfst den Ball aber nicht über den Zaun werfen mit Absicht. Und so ein bisschen fühlt sich so der Umgang mit Rechtspopulisten an, also so, als ob man mit einem Kind umgehen würde und nicht mit einer Bedrohung in gewisser Weise. Und ich finde dieses Bild sehr schön. Ich habe davon auch einen Screenshot. Es ist wunderbar. Könnte man schöne Memes draus basteln, ist aber, glaube ich, noch keiner drauf gekommen.
Ja, ich würde wieder mit der altbekannten Karikatur um die Ecke kommen. Es gibt eine sehr schöne Karikatur zum Rechtspopulismus, wo man die Europäische Kommission sieht, die alle nach links schauen und rechts davon ist so eine Wand, wenn man so möchte, aufgebaut, bei der ganz viele über die Wand rüberschauen und mit so Art Steinen werfen. Und das ist dann quasi die rechte Wand, welche Überraschung, ne? Und entsprechend die Akteure der rechtspopulistischen Bewegung in Europa. Das finde ich ganz passend, um zu beschreiben, in welcher Rolle man eigentlich steht, weil normalerweise würde man sagen, ja, wir haben ja noch entsprechend demokratische Mehrheiten und die Rolle ist nicht so enorm in der wirklichen Bedeutung, wie man sie spürt. Gleichzeitig merkt man, dass dieses reine Pieken oder Bewerfen, ne, schon von größerer Bedeutung und Wirksamkeit ist. LZ, hast du noch irgendein Bild für uns? Oder eine Idee?
Oh Gott, jetzt war ich ganz abgelenkt, weil ich mit JS geschrieben habe, warum sie wieder raus musste, aber ist ein wichtiger Termin dazwischen gekommen. Genau. Was assoziiere ich erstmal mit Rechtspopulismus? Ich finde, wir haben das schon ganz gut auseinandergenommen in der einen Folge. Allerdings weiß ich nicht genau, wie ich das in dem EU-Kontext einordnen soll. Ich finde, es gibt solche und solche Länder. Manche Länder haben mehr Rechtsdrang, beziehungsweise haben eher die Gefahr, in die rechte Richtung zu rutschen als andere. Vor allem, wenn man sich die verschiedenen Systeme und auch Sozialsysteme anguckt, die das dann irgendwie hervorrufen. Genau, deswegen habe ich auch hier wieder kein Bild und ich hoffe, meine Assoziation hat irgendwie was Sinnvolles ergeben.
Zumindest war es anschlussfähig an meiner gleich gewählten Karikatur. Hans, hast du ein besseres Bild für uns? Schön, dass du da bist.
Besser war, hallo, besser weiß ich nicht, aber ich finde den Slogan der Brexiteers in Großbritannien 2016 wichtig. Die haben ja gesagt, take back control. Also lasst uns die Kontrolle wieder zurückgewinnen. Und ich glaube, das ist so ein Slogan, der gilt für alle Rechtspopulisten. Das gilt von Trump über Orban bis Marine Le Pen und eben jetzt erhoben von Nigel Farage und anderen in Großbritannien. Das sind Menschen, die behaupten, dass ihnen, ihrem Volk, die Kontrolle über die eigenen Geschicke genommen werde, von wem auch immer, und dass man das zurückgewinnen müsse. Und das ist so ein Basisnarrativ der Rechtspopulisten, das wir überall finden.
Ja, wir haben schon festgestellt, bei den Bildern, abgesehen vielleicht von Hans' guten Spruch, den er da angebracht hat, wären wir alleine aufgeschmissen. Deshalb sind wir umso begeisterter, dass wir jemanden gefunden haben, der mit uns heute durch die Stunde geht und mal schaut, dass wir zum Thema Rechtspopulismus bei der EU mehr als nur schiefe Bilder hinbekommen. Bei uns heute zu Gast ist Herr Lewandowski. Hallo.
Hallo.
Ja, vielleicht sagen Sie mal ganz kurz was über sich. Wer sind Sie? Warum sind Sie der Gesprächspartner, den wir unbedingt dafür brauchen?
Ja, ich heiße Marcel Lewandowski. Ich bin Politikwissenschaftler. Ich forsche seit mittlerweile 15 Jahren zum Thema Demokratie und Populismus im internationalen Vergleich. Ich habe mich mit Blick auf Deutschland vor allem mit der AfD befasst. Ich glaube, man kann sagen, dass ich einer der ersten Forscher war in Deutschland, die zur AfD gearbeitet haben. Und habe an verschiedenen Universitäten gearbeitet, in Deutschland und im Ausland. Ich war 2,5 Jahre, fast 3 Jahre an der University of Florida. Und das war zur Trump-Präsidentschaft. Und da konnte ich auch noch ein paar Eindrücke mitnehmen. Ja, und ich glaube, das ist der Grund, warum ich heute hier bin.
Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ja, Herr Lewandowski, vielleicht fangen wir erstmal, bevor wir den Blick auf die EU haben, so ein bisschen theoretischer an. Denn wir reden jetzt über Rechtspopulismus und über diesen Begriff und ist auch eine beliebte Frage in mündlichen Abiturprüfungen. Aber vielleicht nehmen wir es erstmal theoretischer auf. Was ist eigentlich dieser Rechtspopulismus? Was macht den eigentlich aus? Und lässt der sich irgendwie in der Praxis auch trennen von der Frage, wann ist was rechtspopulistisch, wann ist es rechtsextremistisch? Gibt es da überhaupt eine klare Trennlinie, die man zeichnen kann?
Ja, man muss hier verschiedene Trennlinien zeichnen. Die erste Trennlinie, die man zeichnen muss, ist die zwischen rechts und populistisch. Populismus kann in verschiedenen, ich nenne das mal ideologischen Gewändern auftreten. Es gibt auch linke Formen des Populismus. Es gibt auch Formen des Populismus, die sich keiner eindeutigen politischen Richtung zuordnen lassen, wie beispielsweise in Italien die Movimento Cinque Stelle, die keine klassische linke und keine klassische rechte Partei sind. Das ist schon mal das Erste. Dann ist die zweite Frage, was ist eigentlich Populismus selbst? Populismus selbst war auch in der Forschung lange umstritten, ob es das eigentlich als Begriff oder als Konzept geben kann. Also ist das nicht eher so eine Art Chamäleon, das man nicht richtig fassen kann? Auch die Meinung haben viele Forscherinnen und Forscher lange vertreten. Und inzwischen kann man aber sagen, dass es so eine Art Standarddefinition gibt, wenn man so will, die folgendermaßen aussieht. Wenn, um von Populismus zu sprechen, müssen zwei Dinge erfüllt sein. Das eine ist, es braucht Volkszentriertheit. Und Volkszentriertheit bedeutet, ein Politiker, eine Politikerin, eine Partei, ein politisches Programm oder auch nur eine Rede bezieht sich auf das Volk. Soweit so, ja, trivial will ich was sagen. Ne? Aber das Volk muss einen bestimmten Charakter haben, damit es sozusagen als populistisch gedacht wird. Es muss nämlich homogen, also einheitlich sein. Also das Volk muss einen einheitlichen politischen Willen haben. Und die zweite, das zweite Element oder die zweite Bedingung, die erfüllt sein muss, ist Anti-Establishment-Haltung. Man kann auch sagen Anti-Elitismus. Das bedeutet, es braucht eine feindliche Haltung gegenüber den politischen Eliten als solches. Nicht gegenüber einzelnen Parteien, ne, wie das Opposition macht, man kritisiert einzelne Parteien, sondern es braucht eine feindliche Haltung gegenüber allen politischen Eliten. Also die politischen Eliten müssen als korrupt, unfähig, egoistisch, generell eigeninteressiert und generell nicht legitimiert, das Volk zu vertreten, beschrieben werden. Und nur wenn diese beiden Dinge zusammenfallen, dann kann man von Populismus sprechen. Und jetzt ist dann noch die Frage, wie unterscheiden wir eigentlich zwischen Populismus, Extremismus und Radikalismus? Und da ist es so, dass man nicht sagen kann, Populismus wäre so eine Art Extremismus-Light, sondern wir sprechen im Englischen auch von Populist Radical Left oder Populist Radical Right. Also Populismus ist kein Widerspruch zu Radikalismus und Extremismus. Populismus kann radikal sein, Populismus kann auch extremistisch auftreten. Grundsätzlich kann man zwischen radikal und extremistisch so unterscheiden, dass man sagt, radikal ist das, was einzelne Grundlagen der liberalen Verfassung, also in Deutschland der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, ablehnt, wie zum Beispiel das uneingeschränkte Asylrecht, die Menschenwürde und so weiter. Und extremistisch ist, wenn man die gesamte Verfassung abschaffen und durch ein nicht demokratisches Konstrukt ersetzen will, wie beispielsweise im Faschismus, aber auch der Kommunismus würde in diesem Sinne als extremistisch gelten.
Also Sie haben ja jetzt ja schon so einen Unterschied zwischen Populismus und Extremismus gemacht. Ich hätte jetzt aber von den Definitionen, die Sie uns ja gegeben haben, gesagt, dass Populismus mehr ein Grundstein für Extremismus ist, als es da noch eine engere Differenzierung ist. Oder habe ich Sie da gerade ein bisschen falsch verstanden?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde es so beantworten, dass ich sagen würde, Populismus kann mit Extremismus zusammengehen und extremistische Ideologien können mit dieser Volkszentriertheit begründet werden. Aber Populismus und Extremismus sind nicht dasselbe. Ich glaube, so würde ich darauf antworten.
Jetzt haben Sie ja die Begriffe schon sehr schön erklärt, aber weil wir ja beim Thema EU sind und wir ja auch schon ein bisschen unsere Assoziation teilen sollten, ist die Frage an Sie, wie stark finden Sie, dass der Rechtspopulismus in der EU ausgeprägt ist?
Ja, da muss man, glaube ich, aus zweierlei Richtungen darauf antworten. Die eine ist, dass wir in verschiedenen Nationalstaaten sehen, dass radikale, rechtsradikale populistische Parteien an der Macht sind. In Ungarn ist das der Fall, in Polen ist das der Fall. In Österreich war die rechtspopulistische FPÖ an der Regierung beteiligt, bis sie dann durch einen Skandal aus der Regierung geflogen ist. Jetzt gerade ist sie in den Umfragen, glaube ich, sogar stärkste Kraft in Österreich. In Finnland sind die Rechtspopulisten an der Regierung wieder beteiligt. In Schweden tolerieren sie eine Regierung. Also wir sehen erstmal auf nationalstaatlicher Ebene ist der Rechtspopulismus etabliert. Und das etabliert heißt auf der einen Seite, dass er sozusagen über mehrere Wahlen hintereinander relativ hohe Ergebnisse einfährt und auch an die Regierung kommt. Und etabliert heißt aber auch, dass er in der Lage ist, die Demokratien, in denen er regiert, zu verändern. Wir sehen, dass Polen, vor allem aber Ungarn, keine liberalen Demokratien mehr sind. Also vor allem Ungarn ist keine liberale Demokratie mehr. Das geht schwer in Richtung einer Form von Autoritarismus. Auch keine Diktatur, aber es geht in Richtung Autoritarismus. Und das andere Element ist, dass der Rechtspopulismus das geschafft hat, sich auf der europäischen Ebene zu vernetzen. Das war nicht immer so. Man hat schon seit den 90ern gesehen, dass da versucht wurde, gerade so um den Front National herum und die FPÖ herum Netzwerke aufzubauen, das auch ins Europaparlament zu übertragen. Das ist aber nie so richtig gelungen. Und erst in den letzten Jahren hat sich ein großer Teil in dieser identitären Fraktion zusammengefunden und kooperiert also auch. Also es gibt fast schon sowas wie so eine rechtspopulistische Internationale, will ich fast sagen.
Vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz zu den Ländern ein bisschen genauer werden. Also Sie haben gerade schon Österreich angesprochen und Ungarn. Klar, Ungarn ist jetzt mit der Fidesz-Partei, ne? Und Viktor Orbán besonders präsent auch in der EU. Wir haben auch im Bereich der Migration ja schon über Ungarn gesprochen, als ein ja, lokales Beispiel. Wie sieht es in den anderen Ländern aus? Welche sind besonders stark noch von rechtspopulistischen Bewegungen betroffen? Und gibt es da trotzdem Unterschiede? Also gerade so, wenn man nach Polen guckt, die PiS-Partei, PS, also PiS-Partei, sind da Unterschiede irgendwie erkennbar oder ist es alles quasi relativ ähnlich von Zielen und von den Vorgehen?
Ja, da gibt es schon noch Unterschiede. Ich würde das jetzt ungern so in so einem Grad an Radikalismus ausdrücken, sondern ich würde einfach sagen, ganz wichtig ist zum Beispiel, dass die PiS-Partei in Polen eine Partei ist, die nochmal sehr, sehr stark angeschlossen ist an die spezifische polnische politische Kultur, also Stichwort radikaler, sehr konservativer Katholizismus, was sich eben auch aus der polnischen Geschichte um 88 fortfolgende erklärt. Das finden wir natürlich in Ungarn in der Form nicht vor, aber das sind so, ich sag mal so, länderspezifische Unterschiede. Was ich nochmal interessant finde, ist, dass man schon sagen kann, dass die Rechtspopulisten in den verschiedenen Ländern unterschiedlich integriert sind. Ich vermeide jetzt den Begriff, manche sind moderater, manche sind extremer. Ich glaube, das wäre so ein bisschen irreführend. Aber wir sehen zum Beispiel, dass, nehmen wir jetzt mal die Niederlande, die Partei für die Freiheit von Geert Wilders in der Lage war, eine VVD-Regierung vor einigen Jahren, vor über 10 Jahren sogar, zu tolerieren. Diese Regierung ist dann gescheitert, aber die Partei, es hat keiner der Parteien langfristig jetzt großartig geschadet. Wir sehen, dass in Frankreich der Rassemblement National, früher Front National, sehr, sehr stark etabliert ist als zweite Kraft und im Grunde genommen nur sozusagen durch den Goodwill der konservativen Partei bei Präsidentschaftswahlen Macron dann noch gewonnen hat. Also ich schätze den Rassemblement National als sehr, sehr stark ein. Und dann sehen wir eben die AfD in Deutschland, die ein sehr, sehr interessantes Beispiel ist, weil sie sich sozusagen von einer offiziell eher so konservativen, euroskeptischen Partei mit so einem leichten populistischen Anstrich, will man fast sagen, weiterentwickelt hat und jetzt eigentlich so eine ganz typische rechtsradikale populistische Partei ist, die auch Extremisten eine Plattform bietet.
Jetzt wäre die Frage so ein bisschen für mich in der Verbindung, um diesen Vergleich vielleicht mal abzuschließen. Sie haben gerade immer ganz bewusst, ob bewusst oder unbewusst, ich stelle dir mal Bewusstheit, gesagt, Rechtspopulismus, Rechtsextremismus. Und gerade bei der AfD haben Sie es ja so schön umschifft, wenn man so möchte, diese Fragestellung, dass man ja nun Björn Höcke, ich hätte fast Bernd gesagt, als Faschisten bezeichnen darf, sei mal dahingestellt. Aber ist es tatsächlich so, dass die Parteien alle eben bei dieser Unterscheidung noch stärker rechtspopulistisch sind oder ist nicht die Tendenz da, dass viele der Parteien, besonders die, die Regierungsverantwortung haben, eher schon stärker zu rechtsextremistischen Tendenzen tendieren?
Ja, deshalb hatte ich, das ist eine sehr wichtige Frage, deshalb hatte ich ganz am Anfang bei den Ausführungen auch gesagt, Populismus und Extremismus, Radikalismus sind keine Widersprüche. Also Populismus kann radikal und extremistisch durchaus auftreten. Ja? Oder Populismus kann eine Begründung sein, um extremistische Ideologien zu legitimieren. Das hat man beispielsweise bei den klassischen Nazis gesehen, bei der NSDAP. Ne? Ich würde sagen, dass erstmal auf einer theoretischen Ebene Populismus nicht antidemokratisch ist, Extremismus aber schon. So, auf einer theoretischen Ebene sind das zwei unterschiedliche Dinge. Populismus sagt erstmal nicht, wir wollen die Demokratie abschaffen, sondern der Populismus sagt, wir wollen die Demokratie wiederherstellen, wir leben nämlich gerade in keiner. Das muss man sich, glaube ich, sehr, sehr bewusst machen. Der klassische Faschismus der Zwischenkriegszeit hat ganz offen gesagt, wir schaffen die Demokratie ab, weil, das ist sozusagen ein junges Experiment, das gibt es erst seit einigen Jahren, also noch 18, 19, und wir schaffen die jetzt wieder ab, denn sie funktioniert sehr offensichtlich nicht. Sie schafft keine Arbeit, sie schafft kein Brot. Und der Populismus, der Rechtspopulismus sagt von sich, wir sind die eigentlichen Demokraten und die da oben sind die Faschisten, die euch die Freiheit nehmen. Das hat man vor allem bei Corona gesehen. Aber diese Haltung, die so stark gegen das bestehende System geht, schafft in der Praxis eine Plattform auch für Extremisten. Das hat man bei der AfD schon ganz früh gesehen. Wir haben eine Studie gemacht mit zwei Kollegen 2016 zu den Einstellungen derjenigen, die für die Parteien zur Bundestagswahl 2013 kandidiert haben, eben auch zur AfD. Und wir waren richtig verblüfft, wie stark rechts außen damals schon die Mitglieder, die Kandidatinnen und Kandidaten der AfD standen. Schon damals, als sie noch relativ moderat auftrat. Bedeutet, ich glaube, in der Praxis stellt sich diese Unterscheidung zwischen sozusagen noch demokratisch und populistisch und extremistisch insofern teilweise schon nicht mehr, weil diese Parteien über Jahre hinweg Plattformen für Extremisten geschaffen haben. Damit meine ich jetzt ja vor allem in Deutschland jetzt die AfD. Und dann gibt es sozusagen innerparteiliche Dynamiken, in denen die extremistischen Kräfte in der AfD immer mehr Gewicht bekommen haben. Und so jemand wie Björn Höcke, ich muss auch mal aufpassen, dass ich nicht Bernd sage, also sind Sie Kinder der Heute-Show, das ist am besten das Problem. So jemand wie Björn Höcke, der hat in der Partei unglaublich viel Macht. Und die Moderaten, in Anführungszeichen, die sind ja völlig rausgedrängt aus dieser Partei. Also was heute als moderat gilt, galt früher als radikal in der AfD. Und ich glaube, dass man dann sagen muss, das Programm der AfD, wenn man sozusagen nur das Programm liest und alles andere ignoriert, dann ist es ein rechtspopulistisches Programm, das die Demokratie bejaht und sie wiederherstellen will. Kann man noch drüber reden, was das genau bedeutet. Wenn man aber in die Partei guckt, dann ist die sehr, sehr stark von extremistischen Strömungen geprägt, die dieser Demokratie, die wir haben, eine deutliche Absage erteilen.
Und in anderen Ländern, also nehmen wir jetzt mal als Beispiel Ungarn, Sie haben es schon angesprochen, die Fidesz-Partei ist ja doch ziemlich stark dabei, demokratische Strukturen abzubauen. In Polen war es nicht anders, da dann dieser wie auch immer geartete Rechtsstaatsmechanismus und die Angst davor, Gelder zu verlieren, zumindest gestoppt, oder gestoppt nicht, es reduziert in der Geschwindigkeit. Ist es da ähnlich von der Wahrnehmung her, die Sie jetzt für die AfD beschrieben haben? Kann man da Vergleiche ziehen?
Ja, also in Ungarn hat man ja sogar Anfang der 2010er Jahre mit der riesigen Mehrheit, die man hatte, eine neue Verfassung eingeführt. Und diese Verfassung ist keine Verfassung, die die Demokratie gänzlich abschafft. Wenn wir also sagen, das ist jetzt ein sehr formalistisches Argument, aber wenn wir jetzt sagen, die Demokratie wird vollständig abgeschafft und durch ein nicht demokratisches System ersetzt, dann wäre ich sehr vorsichtig zu sagen, Fidesz ist eine extremistische Partei in diesem Sinne. Das ist nicht so eine extremistische Partei wie die neofaschistischen Parteien, die beispielsweise Jobbik war, bevor sie in die Mitte gerückt ist in Polen, in Ungarn. Und dasselbe gilt auch für die Peace-Partei in Polen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir mit so einer klassischen Unterscheidung zwischen Radikalismus und Extremismus kommen wir mit Blick auf diese Länder nicht so viel weiter. Ich glaube, man muss ein Stück zurückgehen und sagen, okay, was finden wir da eigentlich vor? Was machen die eigentlich mit diesen Demokratien? Und wir nehmen jetzt mal unsere ganzen Begriffe, die sozusagen nur die Ideologie der Parteien beschreiben. Die nehmen wir erstmal weg, die ignorieren wir. Und wir gucken uns an, was machen die eigentlich auf so einer operativen Ebene? Ja, was machen die mit den Institutionen? Und dann beurteilen wir mal nicht, mit welcher Ideologie die Partei da reingegangen ist, sondern wir beurteilen mit dem Instrumentarium, das wir zur Beschreibung von Systemen haben, womit kommen die denn da wieder raus? Und dann müssen wir sehen, dass wir vor allem in Ungarn von einer Form der, Orban hat das selber so genannt, illiberalen Demokratie sprechen müssen. Das ist nicht so ein befriedigendes Wort wie Extremismus. Man sagt, ja, das ist jetzt extremistisch, da wissen wir, wo wir stehen. Aber es ist halt sehr komplex. Und in Ungarn sehen wir so eine Art illiberale Demokratie, in der der Rechtsstaat und die Gewaltenteilung und die Kontrolle durch Medien unglaublich stark eingeschränkt sind zugunsten der Regierung. Aber der grundlegende demokratische Akt, nämlich die Wahl als solches, im Wesentlichen noch funktioniert. Und das ist sozusagen nicht der totalitäre Führerstaat, sondern irgendetwas, was davor kommt. Das nennt man dann illiberale Demokratie. Und ich glaube, wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt, von so einem Extremismusbegriff wegzugehen, dann kommt man da relativ weit bei der Beschreibung solcher Systeme.
Oder defekte Demokratie, ne? Das ist der Begriff, den man häufig in der Politikwissenschaft auch findet. Hans, bitte.
Ja.
Oder Hans, warte, stopp, Hans, du musst stoppen, du bist schon wieder leicht abgehackt, vielleicht musst du dich nochmal ganz kurz neu connecten, oder jetzt, probier's jetzt nochmal, jetzt bist du wieder da.
Jetzt bin ich wieder da?
Ja.
Also ich habe hier eigentlich alles, okay, gut. Ich finde es sehr, sehr gut, dass Sie den Unterschied machen zwischen Demokratie als strukturpolitischer Machtorganisation. Aber man muss dann auch sagen, Demokratie hat auch so etwas wie einen, ich weiß jetzt keinen besseren Begriff, als inhaltlichen Wesenskern. Und meine These wäre, dass der Rechtspopulismus strukturell demokratiegefährdend ist. Und zwar auf der Grundlage, die Sie vorhin definiert haben, dass sich nämlich die Vorstellung eines homogenen Volkskörpers verbindet mit der Vorstellung eines grundsätzlichen Anti-Elitarismus. Das bedeutet, die Vorstellung, die dahinter steckt, ist eine exkludierende. Es wird ausgeschlossen. Es wird ausgeschlossen, wer nicht zum homogenen Volkskörper gehört. Und es wird ausgeschlossen, wo man sagen kann, das sind die Eliten. Demokratie hat aber von ihrem Wesenskern her, jedenfalls die liberale Demokratie, hat keinen exkludierenden, sondern einen inkludierenden Charakter. Und ich glaube, dass man neben der Ebene, dass man sagt, ja klar, die Ungarn können ja noch wählen, deswegen kann man nicht sagen, da wird die Demokratie zerstört, aber auf der Ebene dessen, was Demokratie ausmacht, in dieser Unterschied inkludieren wir oder exkludieren wir, da finde ich den Rechtspopulismus, und zwar in all seinen Spielarten, egal wo, strukturell demokratiegefährdend, wenn nicht zersetzend.
Ich finde das einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, den Sie da nennen. Ich glaube, da kann ich Ihnen auch wirklich zustimmen. Ich glaube, dass das Zauberwort ist hier Pluralismus. Der Rechtspopulismus ist antipluralistisch, also er will auch recht offen keinen Pluralismus, sondern er will sozusagen Homogenität, sei sie jetzt kulturell oder sei sie ethnisch. Und das andere ist nicht Feindlichkeit gegenüber der Verfassung, aber schon eine Feindlichkeit gegenüber den Institutionen, die vermeintlich den wahren Volkswillen beschränken. Ja, also wenn sozusagen das Bundesverfassungsgericht oder im Verfassungsgericht in Ungarn oder in Polen die Entscheidungen des Parlaments oder der Regierung aufhebt, dann wird das ja nicht akzeptiert, sondern dann heißt es, das sind sozusagen die Eliten, die uns, die wir den wahren Volkswillen vertreten, hier in die Suppe spucken. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, den ich da hinzufügen würde. Aber ansonsten sind wir da, glaube ich, sehr nah beieinander.
Vielleicht ergänzend, bevor wir so ein bisschen darauf schauen wollen, natürlich, wie wirken die in Europa? Es soll ja nicht um den Vergleich der Länder gehen, sondern um die Wirkung in Europa. Würde mich eine Sache schon nochmal interessieren, weil Sie ja gerade über die AfD sehr viel forschen und da auch die Kenntnisse haben, vielleicht gehen die Vergleiche auch. Wir stellen uns ja gerade in Deutschland die enorme Frage, wieso diese AfD gerade so stark ist, wie sie ist. Und auch wenn wir das jetzt in den nächsten Monaten in der Spezialfolge uns nochmal anschauen wollen, ist ja trotzdem bei der AfD die Antwort sehr häufig, dass es bei den die meisten Studien halt sagen, ja, irgendwie sind es halt klassische Menschen, die eben in Sozialnöte geraten sind, die im Prinzip diese Probleme im weitesten Sinne, die sie haben, eben auf die Versagen der Politik projizieren im weitesten Sinne und weitertragen. Kann man diese Ursachen erstmal so benennen und sind die in allen Ländern so vergleichbar, warum die Parteien dort eine Regierung sind, oder gibt es vielleicht sogar nationale Unterschiede, die man wissen müsste, wenn man da später mal über die Frage sprechen will, wie gehen wir Europa damit um, gibt es da auch eine Antwort drauf?
Ja, also es gibt, würde ich fast sagen, so bestimmte Klischees darüber, wer die Leute sind, die die wählen, so würde ich das mal ausdrücken, ja. Und dann ist so ein Klischee, ist so, das sind sozusagen die Enttäuschten oder die Arbeiter, die Angst vor Abstieg haben oder auch schon abgestiegen sind. Und dann gibt es so das andere Klischee, dass das alles überzeugte Rechtsextreme werden. Und die Wahrheit liegt da irgendwo dazwischen. Es gibt interessante Studien, die zeigen, dass das Bild im europäischen Vergleich zwischen den Wählerinnen und Wählern rechtspopulistischer Parteien relativ uneinheitlich ist, was Bildungsstatus angeht, was Einkommen angeht, was Geschlecht angeht. Es gibt schon bei manchen ist es relativ klar, dass es meistens Männer sind, die wählen, zum überproportionalen Teil. Sozialen Status angeht, formalen Bildungsgrad, all diese Dinge. Was aber sehr, sehr stark alle diese Wählerinnen und Wähler in den unterschiedlichen Ländern im Schnitt vereint, das sind zwei Dinge. Das erste ist ein ganz starkes Misstrauen in die Politik an sich. Auch eine mangelnde Selbstwirksamkeit, also einen mangelnden Glaube daran, dass man selber was verändern kann. Und das andere ist allgemein tatsächlich rechte Einstellungen. Also man darf, glaube ich, eines nicht vergessen. Die Menschen, die solche Parteien wählen, die sind mindestens für solche Positionen offen. Was wir aber zu einem ganz großen Teil sehen, ist, die wählen diese Parteien, weil die diese Position haben. Nicht trotz, sondern weil. Wenn das trotzdem wäre, dann wären das sozusagen Protestwählerinnen und Protestwähler. Aber das sehen wir eben nicht, sondern wir sehen eher, dass sozusagen dieses dann Angebot ist, das wirklich nachgefragt wird. Ja? Und ich selber halte es da mit Wilhelm Heidmeier, dem Soziologen, der auch kürzlich nochmal gesagt hat, er hält die Protestwählerthese eigentlich fast schon, ich will ihn jetzt wahrscheinlich paraphrasieren, er hält die fast schon für ein bisschen gefährlich. Weil das so tut, als stünde dahinter keine Substanz, keine Übereinstimmung mit dieser Programmatik dieser Parteien. Und auch und gerade in Deutschland können wir sehen, doch, da ist diese Übereinstimmung, die ist da. Die Menschen, die AfD wählen, tun das zu einem ganz großen Teil, weil die vor allem gegen Migration sind und weil die allgemein sozusagen rechte Einstellungen haben. Und dazu kommen noch populistische Einstellungen. Also das, was ich eben mit Populismus beschrieben habe, das ist nicht einfach nur sozusagen eine Kommunikation oder ein Propagandatrick, wenn man so will, sondern das ist eine bestimmte Einstellung auch, die man messen kann. Und auch die ist bei diesen Wählern und Wählern sehr, sehr stark ausgeprägt. Und das bedeutet nicht, dass jeder einzelne Wähler dieser Partei sozusagen exakt eingestellt ist wie der andere. Aber das bedeutet schon, dass wir im Mittel sagen können, es gibt, wenn man so will, so einen statistisch typischen AfD-Wähler und der hat sehr starke populistische und sehr weit rechts stehende Ansichten über gesellschaftspolitische Fragen.
Hans, mich würde mal deine Meinung dazu interessieren. Du hast ja im Aufwachen-Podcast, also im Podcast, den du mit Thilo und mit Stefan machst, da ging es ja um die Frage, sind alle Wähler der AfD, das kann man auf alle Länder beziehen, letztlich automatisch auch selber Nazis, der Begriff hat Stefan ja da benutzt. Du hast das ja sehr stark verteidigt. Wie würdest du jetzt mit diesen Ausführungen von Herrn Lewandowski umgehen, was die Frage betrifft, wie ursächlich das ist?
Ja, ich würde ihm nicht völlig und auch Heidmeier, den ich auch aus meiner eigenen Studienzeit noch sehr schätze als einen klugen Soziologen und Sozialpsychologen, nur teilweise zustimmen. Das Phänomen der Protestwähler, also ich bin jetzt eine Generation älter als Sie und habe auch Politikwissenschaften studiert. Das Phänomen der Protestwähler haben wir in den 70er Jahren untersucht und festgemacht. Vor allem waren es damals die Wähler, die die NPD damals gewählt haben. Und ich glaube, es gibt nach wie vor beim Klientel, beim Wählerklientel auch der AfD, gibt es zum einen diejenigen, da stimme ich Ihnen völlig zu, die diese Partei wählen, weil sie deren Einstellungen und Normen und das Weltbild teilen. Es gibt, glaube ich, aber auch die Wähler, die, und da kommt dieser, ich sage jetzt mal, antietatistische und antielitäre Ansatz zum Tragen, die sind sozusagen mit dem kompletten politischen System, was sie in Deutschland vorfinden, das lehnen sie komplett ab, und zwar egal, ob Regierung oder Opposition, das ganze System taugt nichts. Und dann findet, glaube ich, eine Wahlentscheidung statt, auch auf dem Hintergrund, dass sie sagen, wo kann ich den Repräsentanten dieses Systems eigentlich am meisten wehtun? Wo kann ich sie in die Eier treten, mal so gesagt? Und am meisten wehtut es, wenn die AfD gewählt wird. So, und diese, ich weiß noch nicht mal, ob es eine bewusste Überlegung ist oder zum Teil einfach ein emotionaler Reflex, wo das stattfindet, und ich denke, es findet statt, da haben wir es dann doch mit einem, finde ich, mit einem Anteil von Protestwählertum zu tun, den ich nach wie vor als gegeben ansehe.
Darf ich darauf ganz kurz eingehen? Ich finde, das ist ein wichtigen Punkt. Ich glaube, auch hier neige ich dazu, in Teilen zuzustimmen und in Teilen nicht. Ich würde das gerne an einem Beispiel illustrieren. Wie erhebt man eigentlich Protestwahl? Protestwahl erhebt man empirisch, und das ist auch sehr umstritten tatsächlich. Also die Umfrageinstitute machen das, aber außer empirischen Sozialforschung heraus muss man das kritisieren. Ich sage auch jetzt, warum. Das erhebt man mit einer Frage. Diese Frage wird in der Regel folgendermaßen gestellt, ne, in so einer Umfrage. Haben Sie Partei X gewählt, eher aus Unzufriedenheit mit den anderen oder aus Überzeugung gegenüber der Partei? So, das ist so die typische Frage, die Protest messen soll. Infratest hat so eine Frage, die sehr, sehr ähnlich ist. Und jetzt stellen wir uns mal Folgendes vor. Stellen wir uns mal vor, es ist Bundestagswahl, dann trifft man auf seinen Nachbarn und redet so, und dann sagt er, ich habe heute AfD gewählt. Aha, und warum? Ja, die da oben, die müssen jetzt wirklich mal einen Denkzettel bekommen. So. Und dann redet man ein bisschen weiter mit dieser Person, und dann sagt diese Person irgendwann, und außerdem das Boot ist voll. Wir haben ja einfach zu viele Ausländer. Hat dieser Mensch jetzt aus Protest oder aus Überzeugung die AfD gewählt? Denn auf der einen Seite sagt er ja, er wollte eins auswischen. Auf der anderen Seite stimmt er aber mit dem Programm ganz, ganz stark überein. Ich glaube, es ist folgendermaßen, und da denke ich, kommen wir ein Stück weit zusammen. Ich glaube, dass das Motiv, das Sie genannt haben, sehr wichtig ist für die Wahl. Dieses, ich wische den jetzt eins aus. Sie haben gesagt, am härtesten in die Eier treten. Ich finde das ein total gutes und treffendes Bild. Wie wische ich den am stärksten eins aus? Aber diejenigen, die sozusagen denen am stärksten eins auswischen wollen und die AfD wählen, das sind gleichzeitig die, die auch rechte Einstellung haben. Das heißt, es ist ein Protestwahlmotiv für eine Klientel mit bestimmten Einstellungen. Andere, die unzufrieden sind, aber diese Einstellungen nicht haben, die wählen eben dann nicht AfD. Ich glaube, so wird ein Stück weit ein Schuh draus.
Ja, also wir sind da wirklich eng beieinander. Ich hatte, Pierre Kabisch hat das schon gesagt, in einem anderen Podcast haben wir uns heftig darüber gestritten, also nicht er und ich, sondern ich mit einem anderen Kollegen, ob eben die Wähler der AfD dadurch automatisch zu Faschisten werden. Und dieser These habe ich wirklich widersprochen und würde auch immer noch widersprechen, weil das ja bedeuten würde, dass auf einmal sich innerhalb von 2 Jahren zum Beispiel, wenn man auch Sonntagsfragen und so weiter und Zustimmung zwischen Wahlakten sich anguckt, dass auf einmal in die Zahl der Faschisten in einer bestimmten Region sich innerhalb von 3 Jahren verdoppelt, das halte ich sozial, psychologisch und politisch für überhaupt keine belastbare These, sondern es mischt sich da in der Tat was und es finden dann in dieser Positionierung, die ja auch mit dem Wahlakt vorgenommen wird, da findet eine Radikalisierung und eine Selbstradikalisierung statt und eine Identitätsfindung statt. Auch das kennen wir historisch. Es ist bekannt, jetzt springe ich nochmal zurück, es ist bekannt, dass zum Teil frühere frustrierte Mitglieder der KPD in die SA gewechselt sind. Ja, das waren Menschen, die sehr gewalthaftige, autoritäre Vorstellungen von Politik hatten. Die sind dann in der einen, ich sage es jetzt mal, radikalen Organisation, ging das nicht mehr, dann sind sie in die andere gegangen. Ich kenne dazu keine empirisch belastbare Untersuchung, aber ich halte das für naheliegend, dass es Menschen gibt, vielleicht vor allem in den neuen Bundesländern, die vielleicht vor 20 Jahren als Protestwähler noch die damalige PDS gewählt haben und dieselben Menschen 20 Jahre später wählen auf einmal AfD. Weder glaube ich, oder würde ich der These zustimmen, dass die damals auf einmal Sozialisten waren, sondern sie waren frustriert von der Art und Weise, wie der politische Westen die DDR sich einverleibt haben. Und sie sind, dann kam möglicherweise eine Phase des Nichtwählerlagers dazwischen. Und jetzt gucken sie, Eier treten, wo tut's am meisten weh, dann sind sie jetzt bei der AfD. Und ganz bestimmt, und da sind wir wieder, glaube ich, ganz eng beieinander, mit diesem Wahlakt, man wählt ja dann doch diese Art von Protest nur, wenn man sagt, wenn man mindestens sagt, ich akzeptiere deren Programmatik so weit, dass es mich gar nicht stört, meinen Protest bei denen deutlich zu machen. Und wenn ich das so mache, dann passiert eben Identitätsbildung, dann passiert eine Selbstradikalisierung individuell und kollektiv. Und dann, es gibt ja in der Soziologie den Begriff der self-fulfilling prophecy, behandle Menschen in einer bestimmten Weise und irgendwann werden sie genauso sein. Das findet, glaube ich, auch im Zuge der Selbstradikalisierung statt. Und das ist ein Mechanismus, den ich hier als einen sehr gefahrvollen sehe, sodass ich sagen würde, letzter Satz, ich glaube schon, dass tatsächlich Menschen, wo ich sagen würde, ja, die haben jetzt beim letzten Mal oder diesmal AfD im Wesentlichen aus Protestgründen gewählt. Ich halte das gar nicht für ausgeschlossen oder für leider wahrscheinlich, dass die im Lauf der Zeit tatsächlich dann auch im Inneren rechtspopulistisches oder rechtsradikales Kernholz wachsen lassen.
Herr Lewandowski, wollen Sie nochmal reagieren? Sie haben so viel genickt, wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, ich will jetzt auch mal Raum geben für die anderen Fragen.
Gut, okay, dann EZ, du hast das Wort.
Genau, gerade wurden ja ganz viele Motive schon genannt, warum Protestwähler beziehungsweise warum Protestwahlen entstehen. Und das kann natürlich auch auf EU-Ebene passieren. Die Motive haben Sie gerade genannt, aber wie kämpft die EU denn dagegen an, beziehungsweise wie versucht sie, gegen so etwas gegenzuwirken oder dass sowas erst gar nicht entsteht?
Ja, dann sind natürlich auch die Mittel der EU so ein Stück weit begrenzt, ne? Also die EU hat natürlich die Möglichkeit, auch vor allem Nationalstaaten unter Druck zu setzen, auch monetär, wenn sie, wenn sozusagen diese bestimmte Spielregeln wie etwa Demokratie nicht halten. Das ist das eine. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dass der Ball schon eher im Feld der Nationalstaaten liegt, die nämlich bestimmten Regelungen, wie beispielsweise jetzt im europäischen Asylrecht zuletzt, zustimmen müssen. Ne? Und man kann schon sehen, dass da teilweise Regierungen wie Polen oder gerade Ungarn sich da gerne mal querstellen. Und die EU hat eigentlich auf der rechtlichen Ebene, ich weiß gar nicht, ob sie diesen Mechanismus, den sie vor einiger Zeit mit Blick auf die nationalen Demokratien etablieren wollte, ob der inzwischen etabliert ist. Aber die EU, ich will nicht sagen, dass sie zahnlos ist, aber die EU hat da, glaube ich, relativ begrenzte Mittel gegenüber diesen einzelnen Staaten, die sich da auch teilweise untereinander sehr stark koordinieren und absprechen.
Spielt denn die EU als Feindbild dann überhaupt noch eine Rolle? Also Sie haben schon gesagt, die AfD ist ja Gründung, die AfD war ja Anti-Europa im Zuge der damaligen Rettungspolitik, im Zuge der Staatsschuldenkrise eigentlich. Ist davon noch was übrig geblieben? So gefühlt liest man bei der AfD so ein paar Punkte vielleicht noch, aber weniger. Ist es bei anderen Staaten auch so, dass die EU als Feindbild kaum noch eine Rolle spielt und eher es eben eine nationale rechtspopulistische Bewegung ist?
Na, die EU spielt schon noch eine Rolle. Also wir sehen das jetzt ja auch ich glaube, die AfD war es, die zuletzt jetzt an ihrem Programm zur Europawahl gefeilt hat. Wir sehen das aber auch bei Regierungen wie jetzt etwa in Ungarn, teils aber auch in Italien, dass sozusagen die EU gerade, wenn die Rechtspopulisten an der Macht sind, als Feindbild herhalten muss, weil dadurch, dass die Rechtspopulisten an der Macht sind, geht ja diese Anti-Establishment-Haltung nicht weg, sondern die wird ja nur auf die nächste Ebene übertragen. So, und da ist dann sozusagen der Feind die EU und man verteidigt sozusagen die nationale Souveränität gegen die EU. Ich glaube einfach, der Begriff, um den es hier geht, ist Salienz, so nennt man das in der Politikwissenschaft, also Wichtigkeit eines Themas, wahrgenommene Wichtigkeit, ne? Das bedeutet Salienz. Und der Punkt ist hier, dass, glaube ich, einfach außerhalb von Wahlen in der EU oder Ereignissen auf EU-Ebene, wie jetzt eben der damaligen Finanzkrise, spielt die EU im Bewusstsein der allermeisten Wähler, wenn überhaupt, eine vage Rolle. Und dann, wenn Europawahlen sind, dann kann sie als Feindbild wunderbar auch zur Mobilisierung taugen. Warum? Weil es beim Populismus, übrigens beim Rechten wie beim Linken, immer um nationale Souveränität geht, um die Verteidigung von Souveränität, der Souveränität des Volkes gegen sozusagen die Eliten da draußen, die uns das wegnehmen. Also die in Brüssel, die EU-Technokraten und so weiter. Man kennt ja diese Begriffe. Und dann bei Wahlen taugt es sozusagen zur Mobilisierung, so würde ich das interpretieren, dass die EU als Thema für die Parteien keine Rolle spielt, das sehe ich überhaupt nicht. Aber das war für diese Parteien immer ein saisonales Thema.
Jetzt haben Sie ja schon darauf verwiesen, dass die EU selber wenig Möglichkeiten hat, dagegen vorzugehen. Ist ja auch klar, weil es sind demokratisch gewählte Parteien und letztlich hat die EU ja keinen Einfluss darauf zu nehmen, auf welche Maßnahmen auch immer, wer da wie gewählt wird. Trotzdem hat man diesen Versuch ja mit dem Rechtsstaatsmechanismus genommen, einfach mit der Aussage, okay, wir haben halt in der EU demokratische Grundwerte, theoretisch, und die müssen eben auch vorhanden sein, sonst können wir in dem Fall ging es ja primär um Geldkürzungen, also Gelder, die nicht abgerufen werden können, darauf reagieren. Nun ist die zentrale Frage, die man sich ja nun stellen kann, abseits jetzt des Rechtsstaatsmechanismus und dessen, dass der auch nicht komplett umgesetzt werden kann an allen Stellen, ist ja trotzdem die Frage, ist nicht diese Entwicklung auf europäischer Ebene trotzdem ein Problem? Weil wer vor 2 Wochen die Migrationsfolge gehört hat, der hat da meine These schon gehört. Ich würde davon weiter ausgehen, dass die EU und die politischen Parteien der Europäischen Union, damit meine ich eben nicht die rechtspopulistischen, sondern eben die anderen Fraktionen, so viel Angst in dem Sinne vor diesen Bewegungen haben, dass sie viele Entscheidungen treffen, die ja eher aus dieser Richtung kommen würden. Also wir haben vor 2 Wochen über die Migration gesprochen und den Migrationsdeal, den man da geschlossen hat, den Asyldeal, der am Ende meines Erachtens mehr menschenverachtend ist, als dass er irgendwie politisch sinnvolle Lösung darstellt. Aber er stellt natürlich die rechten Lager ruhig in dem Sinne. Also würden Sie dieser These grundsätzlich erstmal zustimmen oder wie gehen Sie mit der These um, dass die EU viel auf europäischer Ebene, gerade in diesen zentralen Bereichen macht, dass eher rechtspopulistische Parteien naja, zufriedenstellt, ruhigstellt, um diese Wählergruppen irgendwie wieder für sich zu gewinnen zu können.
Also ich weiß nicht, ob das die Motivation ist, denn so eine Institution der EU, sei es jetzt Parlament oder Kommission, die funktionieren auch erstmal nach ihren eigenen Logiken. Und das ist jetzt nicht so, dass es da sozusagen antizipierten Wählerwillen gibt und der wird dann in Entscheidungen übertragen und dann erhofft man sich davon Ergebnisse, sondern denen gehen Verhandlungen voraus und die Menschen, die dort sind, auch die Politikerinnen und Politiker, for better or worse, die nehmen sozusagen ihre eigenen Anliegen und Entscheidungen auch ernst. Ja, also es ist nicht nur Taktik. Dies gesagt, würde ich eigentlich ganz grundlegend gar nicht mit der These übereinstimmen, dass man diese Parteien zufriedenstellen kann und ihre Wähler. Also Populismus, auch Rechtspopulismus, funktioniert nach so einer Art Nimmersatt-Prinzip. Ja? Wenn man sozusagen diesen Leuten oder diesen Wählerinnen und Wählern oder den Parteien, die sie vertreten, entgegenkommt, dann sagen die nicht, nee, jetzt sind wir zufrieden. Das war prima jetzt. Sondern dann sagen die, aha, dann geht ja wohl auch noch mehr. Die werden ja dann sozusagen in ihrer Wirksamkeit bestätigt. Und ich würde eher sogar sagen, dass das bedeutet, und dazu gibt es tatsächlich auch Studien, wenn man dem Rechtspopulismus programmatisch entgegenkommt. Heißt beispielsweise, wenn christdemokratische oder konservative Parteien sich diesen Parteien annähern, dann ist der Effekt nicht, dass die Rechtspopulisten wieder Stimmen verlieren. Wenn überhaupt, dann ist ein Effekt, dass sie sogar noch Stimmen dazu gewinnen. Und das ergibt auch total Sinn, wenn man das Ganze jetzt mal aus einer Wählersicht rational deutet, weil das nämlich bedeutet, dass die Wähler sagen, es wäre ja jetzt mal in Österreich, nehmen wir nicht immer nur Deutschland, nehmen wir mal Österreich, für mich ergibt das ja total Sinn, die FPÖ zu wählen, weil nur wenn ich FPÖ wähle, rückt die ÖVP in der Migrationsfrage nach rechts. Ob das jetzt auf der nationalen oder EU-Ebene ist, spielt erstmal keine Rolle. Würde ich ÖVP wählen, würde das nicht passieren. Das heißt, im Grunde genommen ergibt das aus Sicht der anderen Parteien, egal wie sie selber dazu stehen, gar keinen Sinn, sich den Rechtspopulisten thematisch anzunähern. Selbst wenn man jetzt persönlich gar keine Aktien in irgendeinem Thema hätte und vollkommen zynisch wäre. Ne? Also wenn man nur sagen würde, mir völlig egal, was mit Migration oder Asyl passiert, mich interessiert nur, dass die Rechtspopulisten wieder Wähler gewinnen, selbst dann wäre ein nach rechts rücken wahrscheinlich nicht erfolgversprechend. Und ich glaube auch, dass jetzt, was da auf der EU-Ebene passiert ist, das ist sozusagen aus Sicht der Parteien, ist es nur frustrierend für die Mitte-Linken Parteien, nämlich für die in Deutschland, für die SPD und die Grünen, vor allem für die Grünen tatsächlich, für die dieses Thema nochmal viel entscheidender ist als für die Sozialdemokratie. Aber ich glaube, für die Rechtspopulisten und ihre Wähler spielt das so gut wie gar keine Rolle, weil die ja auch noch nicht mal zwingend mit realen Asylzahlen operieren müssen, sondern denen reicht ja praktisch der eine einzige Übergriff eines Asylbewerbers, der in irgendeiner Stadt stattgefunden hat, um darüber wieder zu mobilisieren, um sozusagen die Krise zu beschwören, die durch die Migration entstanden sei. Insofern, glaube ich, illustriert das ganz gut, dass man dass solche Politiken keine großen Effekte auf die Rechtspopulisten selbst haben.
Wir haben in der allerersten Folge unserer Sommerreihe mit Markus Preitz gesprochen, mit dem ARD-Korrespondenten aus Brüssel, noch aus Brüssel, muss ich jetzt sagen, aber gut. Und wir haben mit ihm die Frage diskutiert am Ende, welche Zukunft hat die EU auf institutioneller Ebene, wenn man mal guckt, was sich da alles so tut. Und ich habe da die These vertreten, dass ich davon ausgehe, dass die EU in der jetzigen Form mit den Mitgliedstaaten, in der jetzigen Struktur auch aufgrund des Rechtspopulismus wenig Zukunft hat, sondern dass die Bedrohungen so sind, dass man eigentlich sagen muss, dieses Konstrukt EU, Zusammenarbeit, Kooperation, Einstimmigkeit funktioniert nicht. Und habe die These vertreten, ich gehe davon aus, dass man nur eine Zukunft hat, wenn man sich in diesem Modell eines offenen Gravitationsraums bewegt, also irgendwie so ein Kerneuropa, was sich verbindet, auch wertetechnisch verbindet und dann irgendwann Staaten daran docken. Auch um eine Antwort zu finden gegenüber diesen Staaten, die durch rechtspopulistische Bewegungen demokratische Werte so ein bisschen fallen lassen. Das war so ein bisschen mein Szenario. Herr Preis, alle, die es gehört haben, die Folge nicht, tut mir leid, das spoilere ich jetzt, aber es war die Folge 1, der hat das sehr relativ stark negiert mit verschiedenen Argumenten, die ich Ihnen jetzt nicht vorstellen möchte. Mich würde aber trotzdem mal Ihre Sicht interessieren und die Frage danach in die Gruppe, ist denn die Gefahr des Rechtspopulismus so groß oder so relevant für ganz Europa, dass man sagen kann, dass irgendwann auch die EU als Projekt gefährdet wäre? Also fördert dieser Rechtspopulismus irgendwie einen Zerfall der EU? Gibt es da Gefahrenpotenziale?
Ja, erstmal, wenn Systeme etabliert sind, dann sind die erstmal da. So. Und die EU ist ein etabliertes System. Wir sehen das ja am Brexit. Großbritannien hat ja wahnsinnige Probleme, verschiedener, also vor allem ökonomischer Art. Und das haben erstmal die nationalen Regierungen oder auch die rechtspopulistischen Parteien in den einzelnen Ländern, das haben die schon gesehen. Da gab es ja erst auch, sag ich mal, jeweils Jubel über den Brexit und dann haben die auch gesehen, naja, das kann auch Probleme schaffen, die dann sozusagen auf diese Parteien auch wieder ein Stück weit zurückfallen können. Insofern gibt es zwar auch so diese Nexit in Niederlande und Dexit, da hat ja auch die AfD mal sozusagen sich auf die Fahnen geschrieben, aber das wird kaum noch gespielt, weil das in der Praxis unglaublich schwer ist. Weil wir reden ja von zwei Szenarien. Wir reden einmal von einem Szenario, in dem einzelne Staaten die EU verlassen. Das ist sozusagen von unten nach oben die Krise. Dann gibt es eine andere Krise von oben nach unten, dass die EU sozusagen auf Ebene ihrer eigenen Institutionen abgewickelt wird oder in irgendeiner Form kollabiert. Ich glaube an keines der beiden Szenarien. Ich glaube weder, dass sozusagen nennenswerter Zahl Staaten die EU verlassen. In Italien haben wir eine postfaschistische Partei an der Regierung. Da sehe ich nichts in diese Richtung für den Moment. Vielleicht, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, sieht es vielleicht anders aus. Aber jetzt gerade sehe ich da nicht viel. Und auf der Ebene der EU selbst, glaube ich, hängt es doch sehr stark davon ab, wer dieses Kerneuropa ist und wer es regiert. Also in Deutschland haben wir momentan noch das Glück, dass wir sozusagen, dass die Parteien des Verfassungsbogens stark genug sind, auch eine eigene Regierung zu stellen. Aber in Frankreich sieht das gegebenenfalls im Laufe der Zeit etwas anders aus. Also der Rassemblement National ist sehr, sehr stark. Und der Rassemblement National ist immer noch sehr stark in Richtung Abwicklung Europas. Ja? Ich glaube nicht unbedingt, dass selbst wenn eine Marine Le Pen oder eine andere Persönlichkeit Präsidentin von Frankreich würde, dass dann Frankreich am nächsten Tag aus der EU austritt. Ich glaube eher, dass man das als Faustpfand benutzen würde, um in irgendeiner Form für sich anständige Regelungen herauszuhandeln. Daran würde ich glauben. Weil natürlich die auch alle wissen, dass ihre Nationalstaaten vom Binnenmarkt beispielsweise profitieren oder auch vom Euro. Insofern würde ich sagen, das Krisenszenario, was Sie gerade beschreiben, sehe ich nicht unbedingt.
Da würde mich immer ein anderer interessieren. LB, du kannst ja vielleicht mal starten. Wie schätzt ihr diese Gefahr ein? Ist das von mir wirklich nur so eine Dystopie, die ich da gezeichnet habe? Oder habt ihr einen realistischen Blick auf die Dinge? Kann ja auch sein.
Also ich persönlich finde halt vor allen Dingen, dass die Rechtspopulisten sich in der EU miteinander verknüpfen können, als die größte Gefährdung. Weil immer wenn sowas passiert, dass die sich halt miteinander verknüpfen können, dass die sich miteinander absprechen können. Und wenn sie dann halt das jetzt zum Beispiel das gemeinsame Ziel haben hätten, eben dafür zu sorgen, dass Brüssel nicht mehr so viel Macht hat, was auch immer das bei denen heißen soll, dann könnten die doch schon das umsetzen, jetzt aus meiner doch nicht so, wie beschreibt man das, aus meiner Nicht-Experten-Sicht betrachtet, finde ich das doch schon gruselig, wie stark die sich da verknüpfen können. Und deshalb sehe ich da auf jeden Fall eine Gefahr, im Moment vielleicht nicht so groß, aber man sollte jetzt nicht weggucken, sondern lieber jetzt was machen, bevor es am Ende dann zu spät ist.
Ja, das Argument des Brexits, das Gegenargument des Brexits, muss man ja fast sagen, ist natürlich ziemlich stark, weil die ökonomischen Folgen sieht man überall und jede rechtspopulistische Partei wird sich das genau überlegen. Hans, wie würdest du es einschätzen? Dann kann HK noch.
Ich bin da bei Marcel Lewandowski. Ich glaube auch nicht, dass die EU in der derzeitigen Strukturgefüge sich in Luft auflösen oder zerschossen wird. Aber ich denke schon, dass da, wo rechtspopulistische Parteien dann auch Regierungspositionen auf nationaler Ebene übernehmen, werden sie es schaffen, für sich mehr rauszuholen. Das erleben wir ja, also Orban macht das ja sozusagen als Einzelgänger im Moment in wahnsinniger Weise vor. Wenn das noch andere machen, dann auch größere Staaten, ja, die holen mehr für sich raus. Und das führt natürlich zu einer Form von Erosion, sagen wir mal, der eigentlichen Ziele dieser europäischen Gemeinschaft. Die Gefahr sehe ich. Ich hätte, wenn ich das darf, noch eine Frage an Herrn Lewandowski. Ich beobachte die Situation in den osteuropäischen und südosteuropäischen Neumitgliedern der EU, im Grunde seit dem Zusammenbruch des früheren Sowjetimperiums. Die sind dann ab 1990 da rübergekommen. Und ich war und bin viel in den Staaten, in diesen Staaten und habe vielfältige Kontakte auch zu journalistischen Kollegen. Und ich habe mir, oder meine Frage ist, das Erstarken rechtspopulistischer Strömungen, was es da eindeutig gibt, hat das A, zum einen möglicherweise damit zu tun, dass zu den, ich sage jetzt mal, sowjetimperialen Zeiten Nationalismus unterdrückt und verboten war und er sich aber unter der Oberfläche eigentlich eben doch als Substruktur erhalten hat und zum Teil dann jetzt nachgelagert, das, was vorher nicht rauskommen durfte, sich jetzt umso heftiger artikuliert. Und zum Zweiten, ich glaube, dass viele der neuen Mitgliedstaaten hatten auch Illusionen darüber, was ihnen passieren wird, wenn sie dann ganz schnell Mitglied der EU würden. Ich glaube, da hat es völlig illusionäre Vorstellungen gegeben, dass innerhalb kürzester Zeit sie sozusagen auf den nicht nur Reisefreiheitsstandard, sondern überhaupt ökonomischen Lebensstandard der reicheren EU-Staaten kommen würden. Das ist nicht erfolgt. Und dann gibt es darüber eine Frustration, die dann in einer Art retardierendem völkischen Rechtspopulismus sich ausdrückt. Das wären so zwei Elemente, die ich, wenn man so will, aus der persönlichen Beobachtung und Wahrnehmung mutmaßen würde. Gibt es da irgendwelche Untersuchungen, die das belegen oder widerlegen?
Es gibt so unglaublich viele Untersuchungen dazu und die stützen das auch, was Sie sagen. Das sind beides Elemente, die eine wichtige Rolle spielen. Ich würde noch eine hinzufügen. Das ist der Unterschied zu Westeuropa, ist auch der, dass wir dort keine stark entwickelte Parteienstruktur haben, die Menschen langfristig an sich binden könnten. Also sozusagen auch über kurzfristige Enttäuschungen hinweg oder über kurzfristige Unzufriedenheit hinweg. Die einzigen Parteien in dieser Region, die, sag ich mal, auch eine langfristige Bindewirkung haben, aber immer weniger wichtig sind, das sind die reformierten ehemaligen staatssozialistischen Parteien. Und das kommt sozusagen noch hinzu. Also viele dieser nationalistischen Parteien, das waren auch clever aufgemachte Unternehmerparteien, die dann sozusagen irgendwann aufgekommen sind und von diesem Unmut profitiert haben und sich dann etablieren konnten. Also insofern sind es eigentlich drei Dinge. Also es ist so eine Form von Nationalismus, der sich dann wieder Bahn bricht, der aber auch in den Ländern unterschiedlich aussieht. Also der Polen, der ungarische Nationalismus ist eine andere Form von Nationalismus als der wir in Europa sind. Unzufriedenheit mit der Transformation, Schaffung von Transformationsverlierern, die wir gesehen haben, und fehlende Bindekraft des Parteiensystems, so würde man das nennen. Das sind, glaube ich, drei ganz wesentliche Faktoren in Mittelosteuropa.
Ja, mit Blick auf die Zeit würde ich vorschlagen, wir kommen so langsam zum Ende. Wir hatten oder immer, das heißt ein bisschen traditionstechnisch bei uns, am Ende so ein bisschen den Versuch eines Positionswechsels, in den ich Sie jetzt wieder zwingen werde, Herr Lewandowski. Alle HörerInnen wissen schon, was jetzt kommt. Ja, wenig einfallsreich. Oh. Naja, so schlimm ist es gar nicht. Nein, nein. Also stellen Sie sich mal vor, ja, also brauchen Sie nicht vorstellen, nächstes Jahr ist ja Europawahl. So. Eine für Europas Zukunft, glaube ich, und für die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments und auch für die Bedeutung. Entscheidend, hört in die erste Folge rein, haben wir alles besprochen. Jetzt stellen Sie sich bitte vor, die Europäische Kommission ruft bei Ihnen morgen an und sagt, Herr Lewandowski, es ist Europawahl. Wir wissen alle, es gibt eine Gefährdung der rechtspopulistischen Parteien. Wir wissen aber auch, es sind ja immer noch nationale Parteien irgendwie. Schlagen Sie uns aber bitte vor, wie kann denn eine gute Werbekampagne aussehen, die wir als Europäische Kommission starten, um uns für unsere Werte und gegen die rechtspopulistischen Parteien einzusetzen, ohne dass man uns vorwirft, irgendwie, wir würden jetzt hier zu stark parteiisch werden. Welchen Vorschlag würden Sie unterbreiten? Die Masterfrage, hä?
Ja, Sie müssen jetzt, ich werde jetzt wahrscheinlich 5 Minuten schweigen und überlegen, das müssen Sie nachher rausschneiden.
Nee, wir werden nicht schneiden, um es auch authentisch werden zu lassen.
Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe mal was, es hat nicht funktioniert, aber es ist das Erste, was mir einfällt. Die britische Regierung hatte seinerzeit, ich habe in Großbritannien unter anderem studiert, in Birmingham, und die hat eine bestimmte Infrastruktur, was war eine Straße oder irgendetwas, hat die hingestellt, gefördert von der Union. Ich glaube, eine Kampagne, die in irgendeiner Form pro EU ist, muss die EU aus diesem völlig Abstrakten rausholen, das kein Mensch versteht. Ich weiß nicht, wie der Leitspruch aussehen würde. Ich bin ja kein Werber. Ja, aber ich glaube, sinnvoll wäre es, in irgendeiner Form zu vermitteln, zu versuchen, warum man eigentlich im eigenen Privatleben von der EU profitiert. Ob das dann funktioniert oder nicht, weiß ich natürlich nicht. Aber das wäre die Richtung, in die ich denken würde. Gar nicht Demokratie, gar nicht Zusammenhalt, gar nicht Pluralismus, so wichtig das auch ist, sondern Brot- und Butter-Themen.
Wenn die jetzt sagen, Lewandowski, nett gemeint, jetzt sagen Sie uns mal bitte konkret, was sollen wir da sagen?
Dann sage ich, die Zeit ist abgelaufen.
Okay, gut. Ist ja auch eine gute Antwort darauf. Ja, Lewandowski, danke, dass Sie heute bei uns zu Gast waren und mit uns ein bisschen in den Rechtspopulismus eingetaucht sind. Wir haben gemerkt, das ist ein großes Feld, da könnte man, weiß Gott, noch länger drüber sprechen. Und vielleicht bleiben wir mal in Kontakt, denn wir wollen ja im Oktober in unserer regulären Folge einen Blick auf die AfD werfen. Und vielleicht werden Sie ja genau der richtige Gesprächspartner.
Möglich ist es.
Da sprechen wir dann. Also erstmal herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
Ich danke Ihnen, danke für die Fragen, war sehr schön.
Ja, und damit sind wir am Ende angekommen unserer Sommerreihe für dieses Jahr. Das heißt auch, der Sommer ist um, wenn diese Folge erschienen ist. Oh, das ist auch schlimm. Insofern hoffen wir, ihr habt einen schönen Sommer gehabt. Wir hören uns dann im September wieder mit unserer regulären Folge. Und so viel kann ich schon mal sagen, wir haben so ein paar Schwerpunkte gesetzt in den nächsten Folgen, die wieder ein bisschen out of the box sind. Aber das wollen wir ja versuchen, immer mehr zu machen, dass wir ein Thema haben, was immer so ein bisschen stärker genereller wirkt. So viel können wir vielleicht schon mal sagen an der Stelle. Denkt dann bitte nochmal an die Möglichkeiten des Feedbacks in den altbekannten Quellen, gerne auch an jeden Einzelnen, das wird viel zu wenig wahrgenommen. Und denkt auch nochmal daran, gerne in euren Podcatchern eurer Wahl, solange es nicht Spotify ist, dort entsprechend gerne immer Likes hinterlassen. Ihr wisst, diese Algorithmen sind krank, denn die fördern nicht die mit den meisten Downloads, sondern die, die die meisten Likes bekommen. So läuft das leider immer noch. Und zum Schluss sei nochmal gesagt, dass auch diese Sommerreihe nur funktioniert aufgrund dieses Teams, was hier zusammenwirkt. Deshalb auch Dank an Hans, dass du heute wieder bei uns warst. Sehr, sehr schön, dass du die Zeit genommen hast. Und damit gehen wir ins Intro, nicht ins Outro, es war ein langer Tag, ins Outro. Und im Outro begrüßt uns genau das, über was Herr Lewandowski gesprochen hat, nämlich das Zusammenwirken der Rechten. Und hier wird sich so ein bisschen lustig gemacht darüber, Satire zum Abschluss, welche Überraschung. Aber wir haben ja gehört, leider ist es nicht immer nur so, dass es nicht funktioniert. Wir wünschen euch dann einen schönen Restsommer, hören uns im September wieder mit der nächsten regulären Folge. Bleibt politisch und bis bald. Tschüss, tschüss.
Sie hörten den Politikgeflüster-Podcast, ein Podcast des Ernst-Haeckel-Gymnasiums. Über jegliche Form von Feedback freuen wir uns immer an podcast@ehg-werder.de. In diesem Podcast diskutieren Schülerinnen und Schüler der Oberstufe über Themen, die sie interessieren. Politik kann so erlebbar und spürbar gemacht werden. Flüstern Sie mit, hören Sie mit, schalten Sie ein, werden Sie auch zum Flüsterer.
Zu den allerseltsamsten Erscheinungen in Europa gehört ja die nationale, internationale. Die rechten Parteien wollen ja im neuen EU-Parlament eine große Fraktion bilden und haben sich dafür vor einigen Tagen auch getroffen in Mailand. Da sind sie alle zusammengekommen und da hat man schon gemerkt, dass so ein internationales Nationalistentreffen nicht furchtbar einfach ist. Ja, es ist schon mal, ne, hier sind, waren alle da, wunderbar. Gerd Wilders war da, Matteo Salvini war da. Im Hintergrund Jörg Meuthen, Marine Le Pen, alle waren sie in Mailand. Einige sprachen auch schon von der Mailänder Faschowiek. Aber man hat gemerkt, es ist nicht einfach, sich auf etwas zu einigen. Allein das Motto, ja, da stand groß, prima l'Italia. Italia, Italia, Italia first, ja, auf Deutsch. Also im Prinzip, es ist, ne, dieses Motto, und da steht Jörg Meuthen an einem Rednerpult, und darauf steht prima l'Italia. Will Meuthen, dass Italien zuerst kommt? Ist er da nicht ein Volksverräter? Und natürlich wollen alle am liebsten ein Treffen in ihrem Land. Das ist klar. Ich kann mir vorstellen, wie darum gerungen wird. Dann ruft demnächst Höcke bei Le Pen an und sagt, Marine, das nächste internationale Treffen ist aber in Deutschland. Und sie sagt, nein, in Frankreich. Und Höcke sagt, von mir aus, ist mir egal, in welchem Teil von Deutschland. Und, ja, es gibt immer Streit. Jeder denkt an sich.